Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und den 7 besten Dezemberbüchern, ausgewählt von der Deutschlandfunk-Jury, unter anderem von dem Kinder- und Jugendliteraturexperten Franz Lettner, Chefredakteur des Fachmagazins 1001 Buch. Er ist zugeschaltet aus Wien heute über eine spezielle Telefonleitung. Von daher bitten wir, die vielleicht ein bisschen schlechtere Qualität zu entschuldigen. Die Dezemberliste ist immer auch eine Weihnachtsempfehlungsliste, obwohl es bei uns auch noch im Dezember eine spezielle Geschenkesendung mit den Kolleginnen des Büchermarkts geben wird. Unter diesen 7, bei denen es um Kindheit unter Hitler, Jugend in der DDR, um Schönheit, Weltuntergang, Krankheit, Tod und das Anderssein geht, welches, Franz Lettner, wäre Ihr Favorit? Welches die
Hallo aus Wien zuerst mal. Das ist eine ganz schwierige Frage gleich zu Anfang, weil es natürlich so unterschiedliche Bücher sind. Ne? Vielleicht am angemessensten wäre der Schneeflockensammler, weil es halt auch so winterlich ist und so weihnachtlich.
Genau, das ist unser Weihnachtsbuch, der Schneeflockensammler.
Ja, also eigentlich fast alle würden unter den Weihnachtsbaum passen, ja.
Mit hübsch beginnen wir mit dem Thema Schönheit. Was ist schön? Was ist hässlich? Jeder betrachtet etwas mit seinen Augen, aus seiner Perspektive. Und das genau führt uns der in Spanien durchaus bekannte Autor und Illustrator Canizales in seinem Bilderbuch vor. Canizales ist in Kolumbien geboren, lebt auf Mallorca, hat viele Bilderbücher gestaltet und geschrieben. Dieses hier ist meines Wissens das erste ins Deutsche übersetzte. Hübsch mit Ausrufezeichen der Titel, auf dem Cover eine grüngesichtige Hexe mit riesiger Warzennase, die sich im Spiegel betrachtet, wo sie allerdings anders aussieht. Und diese Hexe hat ein Rendezvous mit einem Oger. Der Oger, vielleicht um noch einmal daran zu erinnern, eine Sagen- oder Märchenfigur, ist sehr groß und sehr kräftig und wird in der Regel eigentlich als hässlich angesehen. Diese Hexe macht sich nun auf den Weg, Picknick im Sumpf, möchte gut aussehen, trifft aber unterwegs verschiedene Tiere, die ungefragt an ihr herummäkeln und sie auffordern, das ein oder andere, den krummen Rücken zum Beispiel, wegzuzaubern. Mit welchem Effekt, Franz Lettner?
Ja, der Effekt ist natürlich, dass sie am Ende überhaupt nicht mehr hübsch ist. Keinen Buckel mehr, keine Haare, so wie sie zu dieser Hexe natürlich auch gehören, keine Hexennase mehr. Alles das, was sie in den Augen des Ogers hübsch gemacht hat, schön gemacht hat, ist weg. Und natürlich kommt es dazu, dass der Oger sagt, also ich kenne dich nicht, du kannst nicht die Hexe sein, meine Hexe ist so wunderbar schön. Die hat so eine tolle Nase und die hat einen Buckel und all das, was ihre Schönheit ausmacht, hast du nicht, also kannst du gar nicht die Hexe sein. Er schickt sie quasi wieder nach Hause und ist total enttäuscht. Das ist ja natürlich eine unheimlich einfache Inszenierung. Auch relativ naheliegend, dass sie so toll funktioniert, hat, glaube ich, auch mit dieser schönen Erzählökonomie zu tun. Hier bringt der Illustrator dieser Geschichtenerzähler etwas auf eine Bühne, lässt zwei Figuren im Grunde ganz einfache Dialoge miteinander führen und kommt dann am Ende auch zu einer abschließenden Pointe, die die ganze Sache eigentlich erst so richtig unterstreicht, sozusagen. Diese Botschaft des Buches, wenn man so will, dass dieses Buch eine Botschaft hat, diese Botschaft wäre, die Schönheit liegt immer im Auge der Betrachtenden.
Betrachten wir jetzt mal die Bilderbücher von Canizales oder genau konkret auch dieses. Er liebt das Bunte, das Farbenfrohe, aber was macht denn noch seinen Stil aus?
Es hat was Rohes, wie ich finde. Und er nützt das Bilderbuch einfach, finde ich, ganz großartig als Bühne. Das Bühnenbild ist dezent dreckig weiß, könnte man sagen. Wir haben einen Spielboden, da bedient er sich diverser Muster wie Tischtuchblumen und anderes, die er hier immer wieder auf diesem Bühnenboden spiegelt. Und dann marschieren die Figuren von links nach rechts, also relativ flache, relativ rohe Figuren, die dann so in kleinen Szenen kleine Dialoge miteinander führen.
Und er spielt mit der Schrift auch.
Er bezieht die Schrift in die Gestaltung ein. Das ist im Grunde etwas, was natürlich alle guten Bilderbücher auch machen, dass sie quasi als Gesamtes, ja natürlich auch der Text ist ein Bildtext und erzählt hier etwas.
Über die Schönheit, hübsch, von Canizales, 36 Seiten, erschien im Jungbrunnen Verlag ab 4 Jahren. Vom Sumpf in den Wald, dort treffen wir auf einen alten Fuchs. Füchslein in der Kiste, so heißt das neue Bilderbuch der Kinderbuchautorin und Illustratorin Antje Damm, die Architektur studierte und das Bauen auch im Kinderbuch für sich wiederentdeckt hat. Sie arbeitet mit gemalten Kulissen und hat dort hinein Fotos und Zeichnungen gesetzt. Die Kaninchen sorgen sich, als der Fuchs auftaucht und merken schnell, dass er sie nicht mehr jagen will. Stattdessen werden sie Freunde, essen gemeinsam seine Tomatensuppe, die er in einer großen Kiste mitgebracht hat, und lauschen seinen Lebensgeschichten. Aber Franz Lettner, es geht ja nicht nur um Freundschaft.
Nein, es geht natürlich auch um das Ende. Diese Geschichte ist natürlich schon oft erzählt worden. Ein sehr, sehr müder Fuchs, der da eine Kiste hat. Diese Kiste ist ja, finde ich, total speziell. Wir vermuten vielleicht sogar sogleich etwas, wenn wir diese Kiste sehen, und vergessen diese Kiste dann, wenn wir die Fressfeinde, den Fuchs und die Kaninchen dann hier in diesem schönen familiären Treiben sehen. Wir vergessen die Kiste so lange, bis die Kiste dann natürlich wieder eine Rolle spielt, weil sie am Ende die Kiste ist, in der der alte Fuchs begraben wird. Viele Motive und Bilder, die Tomatensuppe zum Beispiel oder auch das Geschichtenerzählen, das immer hilft. Vielleicht auch noch der Herbst als im Jahreslauf auf der einen Seite und im Lauf des Lebens auf der anderen Seite. Das alles kennen wir, wie Antje Damm das inszeniert in dieser Bühne, die sie aus Pappe und Papier baut und bemalt und dann speziell ausleuchtet. Das bringt diese ganz leise Geschichte, finde ich, ganz wunderbar zur Geltung.
Ja, es ist ja eine ungewöhnlich schöne Bildgestaltung, und Sie haben es jetzt schon mit der Kiste ein paar Mal erwähnt. Gerade am Anfang, wenn dann der Fuchs auf der Kiste sitzt, für uns ist das schon ganz klar als Sarg zu sehen. Mhm. Dann ist der Fuchs ausgeschnitten und sitzt auf dieser Kiste, und auf der Kiste sitzt dann eben auch ein ausgeschnittenes Kaninchen, und die Dose ist ein Foto. Wir haben die Büsche so aufgestellt, sogar im Hintergrund, der teils verschwommen ist, kann man aber auch schon ein Kreuz entdecken. Sie hat das ja ungeheuer toll gestaltet, diese Waldatmosphäre.
Das ist ja eine Spezialität von ihr. In anderen Bilderbüchern hat Antje Damm das schon gemacht, im Besuch oder im Goliath und im Lysander, dass sie diese Dreidimensionalität, die ja Fakt ist, weil sie das ja abfotografiert, diese Szenerien, dass sie hier vor allem mit Licht und Schatten arbeitet. Und damit erzeugt sie natürlich tolle Stimmungen, damit sorgt sie auch für dieses, Sie haben es gerade erwähnt, für dieses Spiel mit Tiefen oder auch mit einer Unschärfe manchmal. Also sie steuert natürlich auch den Blick der Lesenden. Sie kann damit ganz schön auf Details hinweisen. Und das ist immer so eine ganz, ganz eigenwillige, schön ausgeleuchtete Atmosphäre, finde ich. Also das ist schon was sehr, sehr Spezielles, so ein ganz entspanntes Erzählen in einem sehr gemächlichen Tempo, wie sie das macht, und mit so einer großen Intensität und auch ja, einer sehr grundversöhnlichen Stimmung, die da bis zum Schluss dann auch hält.
Über ein Lebensende, das sehr zufrieden mit einer Freundschaft abschließt. Füchslein in der Kiste von Antje Damm, 32 Seiten, im Moritz Verlag, empfohlen ab 5. Um Freundschaft und in diesem Fall aber auch um die Angst vielleicht vor dem Tod geht es in der nächsten Geschichte. Haifischzähne. Ein neuer Roman der bemerkenswerten niederländischen Kinderbuchautorin Anna Wolz aus Utrecht, die einmal auf die Frage, wie ihr denn diese perfekte Mischung aus Dramaturgie, Lebensnähe der Figuren, Tiefe und Humor gelingt, gesagt hat: Das ist für mich nicht schwer, das ist doch das Einfachste. Und diese Leichtigkeit spürt man in all ihren Geschichten, und mit all diesen Geschichten war sie eigentlich auch schon auf den besten 7 vertreten. Im Mittelpunkt, Franz Letter, steht jetzt Atlanta, die Mutter ist krank, die Eltern seitdem völlig verändert, die Sorge immens. Und um das auszuhalten, beschließt das Mädchen in einer Nacht, um das komplette Eiselmeer zu fahren. Wie wir so nach und nach erfahren, sind das 360 Kilometer. Aber sie kommt nicht weit.
Also sie kommt schon bald, ne? Aber sie hat quasi den ersten Unfall ja schon bei Kilometer 5. Die Kapitelüberschriften sind ja Kilometerangaben. Und passiert was ganz Unvorhergesehenes für sie. Das Mädchen kracht in das Fahrrad von Finne, der auch von zu Hause weg ist. Und damit kommen diese zwei sehr unterschiedlichen Figuren zusammen und verbringen dann diesen einen Tag miteinander. Das ist wirklich bestechend. Sie haben das vorher schon gesagt, also auch wie Frau Wolz das macht oder wie sie selbst sagt, wie einfach das sei, das so zu machen, dass wirklich bestechend ist, dass sie so eine ganz kurze Geschichte erzählt, die in jeder Hinsicht einfach ist. Also im Grunde nur zwei Personen, im Grunde so einen ganz begrenzten Handlungsort, eine erzählte Zeit von gerade mal 24 Stunden. Wenn man von einem Epilog absieht, so ein klarer Weg mit den Kilometerangaben, auch so eine schöne Gliederung, trotzdem funktioniert das, ist das spannend, ist das total emotional, auch rührend, muss man sagen. Und wenn ich mich dann frage, wie sie das macht, habe ich das Gefühl, sie hat ein perfektes Gefühl für Timing. In jeder Hinsicht. Also wann gibt sie welche Informationen preis in Bezug auf die Figuren, in Bezug auf den Plot? Wie lässt sie die beiden Figuren aneinander annähern? Wie steuert sie die Erregungskurven? Auch der Wind zum Beispiel. Wie steuert sie den Wind? Wann ist er so stark, dass die beiden im Grunde nicht mehr weiterkommen? Oder auch das Licht. Sie dosiert den Humor. Sie lässt ganz große Emotionen natürlich auch raus. Und das Ganze auf 92 Seiten. Also ich denke, das ist wirklich große Erzählkunst, muss man einfach sagen. Also auch in dieser im Grunde natürlich sehr kleinen Geschichte.
Das ist schön, dass Sie das mit dem Wind erwähnen, denn ich hätte jetzt noch ergänzt, während man diese Geschichte liest, spürt man den Wind im Haar und man riecht auch tatsächlich das Meer. Mhm. Eine berührende Geschichte auch über das Füreinander-Dasein und zwar ohne Wenn und Aber. Haifischzähne von Anna Wolz aus dem Niederländischen, 92 Seiten im Carlsen Verlag für Kinder ab 8. Sorge, Panik, Angst haben auch die drei Kopffüßler auf dem Cover des Comics Die letzten 23 Tage der Plüm. Die Plüm vom Planeten Plümmers leben ein einfaches, aber zufriedenes Leben, bis am Himmel irgendwo ein rosafarbener Punkt auftaucht, der sich langsam nähert. Katharina Grewe, geboren 1972 in Hamburg, auch sie studierte Architektur, bevor sie Zeichnerin wurde, arbeitet unter anderem für die Titanic und die Taz und für die Taz hat sie auch die Plüm 2016 als Serie geschrieben. Zuletzt auf den besten 7 mit ihren Zeichnungen zu den Gedichten von Niels Mohl. Franz Lettner, wie leben die Plüm?
Es sind also völlig absurde Figuren, muss man sagen. Es sind ambitionslose Langeweiler eigentlich, die sich eigentlich nur für das Essen interessieren. Sie essen die Früchte des Sohnbaumes und Lybosenwürmer, die man im Übrigen lebendig grillen muss. Trinken ist ganz wichtig für sie. Sie haben so ein Rauschgetränk auf ihrem Planeten und schlafen. Mehr interessiert sie eigentlich nicht. Mehr gibt es da ja auch nicht. Das ist ja irgendwie ein Planet, wo man sich denkt, naja gut, wenn der jetzt untergeht, ist das vielleicht auch kein großer Verlust. So empfinden sie das, glaube ich, selbst auch. Sie sind ja sogar so faul, um sich fortzupflanzen. Erzählen Sie da diese Kugel, diesen Ball, dieses was auch immer auf Ihren Planeten kommen und haben also 23 Tage Zeit, damit umzugehen, mit dem drohenden Untergang, mit dieser großen Krise und wissen nicht recht, was sie tun sollen, weil alles, was man vielleicht tun könnte, ist anstrengend und Anstrengung mögen sie gar nicht.
Vielleicht sagen wir ein bisschen zum Zeichenstil. Ja. Also ich habe ja schon gesagt Kopffüßler, aber wie hat Katharina Grewe so dieses Szenario gestaltet?
Hier haben wir im Grunde eine ganz karge Welt als Bühne, also so eine Ebene mit einem einzigen Baum. Die drei Figuren schauen so ein bisschen aus wie so kleine Gurkenstücke, die sich eigentlich nur unterscheiden im unterschiedlichen Höhenbreitegrad. Also die einen sind ein bisschen breiter als hoch und der andere umgekehrt. Und was sie auch noch unterscheidet, sind ihre eigenwilligen Frisuren. Ich habe mich sofort gefragt, wo die Friseure sind, weil die finde ich irgendwie sehr ambitioniert, die Frisuren. Ansonsten, wie gesagt, ein unbewachsenes Stück Boden, auf dem die drei miteinander plaudern oder rätseln oder Lösungen suchen. Und dann gibt es ein paar Requisiten, die sind dann auch da, wie man sie braucht. Ein Brett vielleicht, eine Kugel für ein Katapult, ein Umleitungsschild, sehr viel mehr gibt's da eigentlich auch nicht. Jede Geschichte, jedes Kapitel, jeder Tag hat ja auch nur 4 Seiten quasi im PR-Format.
So viel sei vielleicht noch verraten. Katharina Grewe wollte die Plüm sterben lassen, aber die Leser und Leserinnen der Taz haben das sozusagen untersagt. Die letzten 23 Tage der Plüm von Katharina Grewe, 104 Seiten im Avant Verlag für Kinder ab 10. Mit den folgenden Büchern springen wir nach und nach weiter zurück in der Zeit. Zuerst in die DDR. Grit Poppe, geboren 1964 an der Ostsee, studierte am Literaturinstitut Leipzig. Ihr Jugendroman Weggesperrt aus dem Jahr 2009 erhielt unter anderem den Gustav Heinemann Friedenspreis. Sie erzählt in ihren Romanen von Kindheit und Jugend in der DDR. So auch im aktuellen Roman mit dem Titel Verraten. Im Mittelpunkt steht ein etwa 15-Jähriger, der plötzlich, weil die Großmutter ins Pflegeheim kommt, in einen Jugendwerkhof, eine Art Heim, gebracht wird, zu seinem Entsetzen, denn dort herrschen übelste gefängnisartige Verhältnisse. Dort lernt er ein Mädchen kennen, die es mehrfach schon geschafft hat, abzuhauen, aber immer wieder eingefangen wird. Der Junge hat Glück, sein Vater, zu dem er keinen Kontakt hatte all die letzten Jahre, wird ihn zu sich nehmen. Und das Mädchen wird genau diese Chance nutzen, erneut zu fliehen. Das ist die Ausgangssituation, Franz Lettner. Jetzt bin ich schon auf Seite 100 ungefähr angekommen, aber im Roman steht ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt.
Im Roman geht es eigentlich um die Staatssicherheit und wie die Stasi in der DDR Schülerinnen, fast noch Kinder, Jugendliche, die in irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund in einer prekären Lebenssituation waren, für die Staatssicherheit anzuwerben. Das ist eigentlich die Geschichte, die Grit Poppe erzählen will. Und die Geschichte, die sie erzählt, steht auch, das muss man auch so sagen, im Grunde im Dienste ihres Versuchs, diese Geschichte auch nachvollziehbar zu machen. Sie erzählt das allerdings mittels einer Spannungsdramaturgie. Also Sie haben das ja schon erwähnt, wir haben hier zwei jugendliche Hauptfiguren, aus deren Sicht ja auch erzählt wird. Die eine ist die Katja, diese Figur, die mir eigentlich am nächsten gekommen ist von allen, die ich auch mochte. Ein junges Mädchen, das einfach frei sein wollte, das immer wieder ausgerissen ist. Vielleicht auch immer am emotionalsten ist Sebastian. Aus seiner Sicht wird Personal erzählt, ist derjenige, dem im Grunde natürlich auch alles untergeschoben wird. Alle Gedanken, die er sich macht, dienen natürlich auch dazu, uns zu erzählen, wie es zu einem Junge gegangen ist, der ja auch wirklich in einer prekären Lage war. So plötzlich so alleine und dann ist da jemand, der sich ihm zuwendet und der sehr verständnisvoll ist und der ihm in irgendeiner Form auch eine emotionale Heimat gibt. Frau Poppe erzählt das, indem sie eben quasi Geheimnisse hat. Das hat ja natürlich auch mit der Stasi zu tun. Das ist ja völlig klar, Konspiration ist ganz wichtig. Die Figuren wissen voneinander einfach immer weniger, als wir als Leserinnen von ihnen wissen. Und das ist der Spannungsbogen, mit dem uns die Autorin quasi auch in diese Geschichte hineinzieht und bis zum Ende dabei halten will.
Ein wichtiges Thema, ein interessanter Roman im Rahmen der Auseinandersetzung mit der DDR. Verraten von Grit Poppe, 336 Seiten ab 14 Jahren. Kindheit und Jugend in einer Diktatur, davon erzählt auch der nächste Roman, der in Österreich verortet ist, in einer Stadt mit dem Namen Freistadt. Held Hermann, als ich Hitler im Garten vergrub. Geschrieben und gezeichnet hat Leonora Leitl, geboren 1974 in Österreich und auch bei uns keine Unbekannte, da sie schon eine Vielzahl Bilderbücher veröffentlicht hat. Willi Virus, Susi Schimmel, Einmal wirst du. Letzteres war auf den besten 7. Dass sie eine klassische Doppelbegabung hat, nicht nur herausragende Illustratorin ist, sondern auch Schriftstellerin, das beweist sie mit ihrem Romandebüt. Franz Lettner, wir schreiben das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs. Hermann ist 12, der ältere Bruder hört Feindsender, der Vater an der Front, die Mutter hält für die Jungs und die kleine Schwester die Familie zusammen. Aber es gibt auch eine Art Normalität, einen Jungsalltag mit den Freunden, mit denen Hermann Verbotenes plant und auch tut. Und es gibt Falkenauge. Was ist das für eine Geschichte, die Leonora Leitl geschrieben hat?
Es ist eine tolle Geschichte aus der österreichischen Provinz. Es ist ja nicht weit von der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Es ist eine kleine Provinzstadt. Und das eine, was mich fasziniert hat, ist, wie hier erzählt wird und man relativ schnell merkt, dass es natürlich auch in einer Extremsituation, und das ist eine extreme Situation, ist völlig klar, der Hunger, der Vater an der Ostfront, die Mutter möglicherweise auch konspirativ tätig, die Nazis, die immer wieder mal vor der Tür stehen können. Eine sehr, sehr extreme Situation. Und trotzdem gibt es sowas wie Normalität. Also trotzdem haben wir hier einen Jungen, der mit seinen Freunden unterwegs ist, der Abenteuer erlebt, der Cowboy-Geschichten liebt, Winnetou und Old Shatterhand. könnte man sagen, spielen hier natürlich auch eine zentrale Rolle. Und trotzdem ist die unmittelbare politische Geschichte immer miterzählt, weil sie ihn auch ganz persönlich betrifft. Das beginnt ja alles mit einem Attentat auf Hitler in diesem Buch. Und das Attentat wird von ihm begangen, von dem 12-jährigen Hermann, der nicht anders kann, als mit einer Steinschleuder ein Hitlerbild von der Wand zu schießen. Das ist quasi die erste kleine Szene und im Versuch, die Sache zu verduschen, schneidet sich der Bruder dann einen Scherben und schmiert dem Führer dann Blut ins Gesicht. Das ist eine unglaublich komische Szene und ich glaube, das ist eine der Stärken von Noah Leitl, dass sie dem Führer mit der Fallhöhe an den Kragen rückt, ihn hier der Lächerlichkeit preisgibt und damit das konterkariert. Die Komik, die sie ja hat, kennen wir von ihren Bilderbüchern, spielen auch hier eine ganz zentrale Rolle und trotzdem verharmlost sie nichts, trotzdem ist die Gefahr, in der diese Familie schwebt, immer da.
Das ist ganz großartig, wie sie diesen subtilen Humor da einbaut in so eine Geschichte, die ja auch schwer daherkommen könnte und das tut sie überhaupt nicht. Wir müssen natürlich unbedingt 2, 3 Sätze zu den meist ganzseitigen Bildern sagen, die sie geschaffen hat.
Da merkt man natürlich, dass sie Illustratorin ist. Das ist ganz klar. Sie zeigt hier einerseits die Szenerie, also sie zeigt uns immer wieder diese Kleinstadt in ihrer Dimension, in unterschiedlichen Perspektiven. Sie zeigt uns den Jungen, sie zeigt uns auch die unbändige Lust und das Glück, das auch einer Kindheit unter diesen schwierigsten Bedingungen innewohnt. In ganzseitigen Illustrationen, jede sind ja 5 Jahreszeiten, die sie erzählerisch abdeckt. Jede beginnt mit einer Doppelseite, die finde ich auch immer ganz schön. Das widerspiegelt, was sie auch im Text macht, nämlich einerseits eine Leichtigkeit, die hier in der Luft liegt, im Frühling zum Beispiel, und auf der anderen Seite auch die Gefahr, die dann in Form von Bombern zum Beispiel, die darüber fliegen, oder auch einer ganz eigenartigen Stimmung, wenn die Hitlerjugend zusammengerufen wird, die dann auch sichtbar wird.
Endlich lange Hosen tragen, denn darum geht's natürlich auch. Endlich ein bisschen erwachsen sein, endlich dazugehören. Ein exzellenter, bis ins kleinste Detail recherchierter Roman von Leonora Leitl, Held Hermann, als ich Hitler im Garten vergrub. 256 Seiten, tolle ganzseitige Illustration bei Tirolia ab 12 Jahren. Und nun, Franz Lettner, gehen wir noch ein Stück weiter zurück in der Geschichte, aufs Land nach Amerika zu einer Farmerfamilie. 2 Jungs, die Eltern, das Geld ist knapp, man weiß nicht genau, wann die Geschichte spielt, vielleicht in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Jedenfalls sollen die Jungs gute Farmer werden. Aber Wilson, der Jüngere, interessiert sich für andere Dinge. Der Schneeflockensammler von Robert Schneider, ein 1961 geborener Schriftsteller aus Vorarlberg. Bekannt wurde er mit seinem Debütroman Schlafes Bruder. Und bebildert hat diese hochpoetische Geschichte die preisgekrönte österreichische Illustratorin Linda Wolfsgruber. Also ein Bilderbuch über einen, der anders ist.
Das ist ein klassisches Motiv, ein Junge, der anders ist, der langsamer ist als sein Bruder, einer, der so ein bisschen verträumt wirkt, der hängen bleibt mit seinen Gedanken, der seinen Gedanken auch nachhängt. Mir ist ja, muss ich gestehen, sofort Stan Nadolnys Entdeckung der Langsamkeit eingefallen. Also diese Geschichte, wenn Sie sich erinnern, des Polarforschers John Franklin, ein langsamer Mensch, und die beiden, glaube ich, könnten fast verwandt sein. Also auch hier haben wir einen, der unglaublich neugierig ist und der seiner Neugier seinen Lauf lässt, der beharrlich ist auch in seiner Neugier, der eben zum Beispiel in diesen kleinen Formen wie einem Blatt auch das Große immer wieder erkennen kann, eben einen Baum, und der damit natürlich aneckt. Ne? Sein Vater sagt dann irgendwann, manchmal glaube ich gar nicht, dass du schon auf der Welt bist, weil er nicht zum Arbeiten kommt oder auch nicht zum Essen kommt. Und später dann als Schneeflockenforscher ja auch so quasi in die Geschichte eingegangen ist. Was dieses Buch ausmacht, ist, dass hier der Autor in einem sehr getragenen, ganz einfachen und trotzdem ausschweifenden Ton eine Geschichte erzählt, die dieser Figur sehr angemessen ist. Mir kommt es so vor, und die Illustrationen von Linda Wolfsgruber entdecken das auch, diese Geschichte dieses besonderen Menschen in ihren eigenwilligen Einstellungen. Sie hat ganz eigentlich alles nur in Blau- und Grautönen, sie schraffiert Landschaften, man hat so das Gefühl, in ihrem Strich fängt sie die Liebe des Schneeflockensammlers zu den Strukturen dieser kleinsten Einheiten auf. Es ist immer so ein gedämpftes Licht, das über diese Bilder geht, und trotzdem strahlt diese Winterlandschaft. Wir haben ja viele Winterlandschaften, weil es eben am Ende dann auch um diese Schneeflocken geht. Und ich finde, dass diese beiden, wie sie hier in Text und Bild ein Porträt im Grunde erschaffen, eines Außenseiters, der aber doch immer letztendlich auch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft bleibt, der wird ja dann auch von seinem Vater anerkannt. Eine ganz schöne Szene in diesem Buch. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr schön gelungen.
Ein schönes Winterbuch, Der Schneeflockensammler von Robert Schneider und Linda Wolfsgruber, 32 Seiten für Kinder und für Große ab 5. Ein sicherlich sehr geeignetes Weihnachtsgeschenk. 7 beste tolle Bücher auf unserer Dezemberliste, lieber Franz Lettner. Einen herzlichen Dank an die Jury. Alle Angaben, auch die Übersetzerinnen und Übersetzer, finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Dort und auch mit der Deutschlandfunk Audio App können Sie die Sendung noch einmal nachhören. Hier folgt nun Forschung aktuell. Ihnen allen eine gute Vorweihnachtszeit mit Blick für die kleinen Dinge. Danke, Franz Lettner. Einen schönen zweiten Advent wünscht Ihnen Ihre Ute Wegmann.